Also, zur Einstimmung würde ich vorschlagen, einfach mal zusammen in Stille meditieren. Ja, bevor wir jetzt in unser Thema einsteigen, gönnen wir uns noch mal ein paar Minuten zur Ruhe zu kommen. Vielleicht noch einmal bewusst zu machen, dass das jetzt die Möglichkeit ist, wieder die Dhamma, den Dhamma-Fokus in den Vordergrund zu rücken. Wenn wir jetzt das Privileg verdient haben, jetzt mal durch die Linse dieses wunderbaren Dhamma und selbst das Dasein anschauen können. Gedanke, der uns schon sehr dabei helfen kann, Vergangenheit und Zukunft einmal fallen zu lassen. Mit Hilfe unseres Atems mal darauf einzustimmen, dass es jetzt um was anderes geht als im Durcheinander des Alltags. Jetzt mal um uns geht und das Verständnis darüber, wie wir das eigene Leben, das Leben der anderen friedlicher werden lassen können. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, ich hoffe, euer Geist hat sich ein bisschen setzen können und eure Ohren hören auch ganz gut, was ich mit euch teilen möchte. Ich habe mir ja für unser gemeinsames Wochenende die Dhatuvibhanga Sutta aus der mittleren Sammlung vorgenommen, die Erklärung über die Elemente. Und das ist eine sehr reizvolle Lehrrede, finde ich, einer meiner Lieblinge aus verschiedenen Gründen. Ein ganz menschlicher oder weltlicher Grund, hätte ich jetzt fast gesagt, ist, dass wir einfach einen schönen Einblick einmal bekommen, auch so ins Alltagsleben des Buddha und der Mönche, Nonnen, Einsiedler oder Wanderasketen der damaligen Zeit, weil die, wie das in der mittleren Sammlung oft so ist, darum ist die auch so unterhaltsam zu lesen immer wieder. Es fängt das Ganze mit so einer Hintergrundgeschichte an, in der wir lernen, dass der Buddha gerade auf, sagt man da, ist gerade zu Fuß unterwegs, ist auf Wanderschaft und sucht dann ein Quartier, um zu übernachten und fragt bei einem Töpfer nach, ob er ihm in der Werkstatt übernachten kann. Das scheint ein ganz beliebtes Übernachtungsziel für solche Wanderasketen gewesen zu sein. Vielleicht, weil da ein warmer Brennofen steht oder es halt auf jeden Fall trocken und ein bisschen geschützt ist. Schon ein bisschen komfortabler, als irgendwo unter einem Baum schlafen zu müssen. Und der Töpfer sagt dann, ja, kannst du gerne, aber da ist schon ein Asket. Also es war sichtlich recht beliebt. Und wenn der nichts dagegen hat, kannst du da gerne auch übernachten. Und, ihr merkt schon, ich paraphrasiere ein bisschen was, auch weil wir einfach wirklich uns auf das Wesentliche konzentrieren wollen. Darum fasse ich so die Rahmengeschichte ein bisschen zusammen. Die beiden sitzen dann da gemeinsam in der Meditation und dem Buddha fällt auf, dass dieser andere Wanderasket sehr diszipliniert, und machen das, was wir jetzt gerade auch ein bisschen nachempfunden haben, den ersten paar Minuten, wie das so schön heißt in den Lehrreden, sie geben der Achtsamkeitspraxis den Vorrang. Oft wird das in Zusammenhang mit der Atembetrachtung verwendet, dieser Begriff, dass wir einfach uns das auch erarbeiten müssen, aber eben auch erarbeiten können, dass diese Achtsamkeitspraxis dann wirklich die vorrangige Sache ist, mit der sich unser Geist gerade beschäftigt. Ne? Im Gegensatz zu irgendeinem Zufallstralala, das dem Geist halt gerade so einfällt. Und der Buddha kriegt einen guten Eindruck von diesem Kollegen sozusagen. Und nachdem sie da eben die meiste Zeit der Nacht schweigen haben, erkundigt sich der Buddha dann bei diesem anderen Pilger, wer sein Lehrer ist und welche Praktiken er so verfolgt. Und er hört dann, dass dieser Asket ein Schüler des Buddha ist, also des Buddha selber, und scheint dann ein bisschen darüber amüsiert zu sein und fragt ihn noch, ja, hast du den Buddha schon mal persönlich getroffen oder wenn du ihn persönlich treffen würdest, würdest du ihn da wiedererkennen, ja, obwohl er ja eigentlich schon das Gegenteil erlebt hat. Und er sagt dann, nein, den würde ich nicht wiedererkennen, habe ihn noch nie persönlich getroffen. Aber ich bin gerade am Weg um ihn persönlich zu treffen. Und dann merkt der Buddha schon, da ist, hat er jetzt wirklich einen Menschen vor sich, der sich für das spirituelle Leben, für den spirituellen Praxis interessiert und fängt dann an, in einem ganz umfassenden und doch einfachen Stil seine ganze Lehre diesem Pukkusati, so heißt dieser Asket, ich sage es Asket, es ist, kommt aus der Lehre denn nicht hundertprozentig heraus, welchen Status der tatsächlich innehatte. Ich würde sagen, er war vielleicht schon ordiniert als Novize. Am Schluss wird das dann nochmal erwähnt, dass der dann die volle Ordination vom Buddha erfragt. Aber so wichtig ist das auch gar nicht. Wichtiger ist jetzt eben diese Zusammenfassung, die der Pukkusati da vom Buddha präsentiert bekommt. Und es ist im Prinzip eine Analyse, was eine Person, was ein Individuum ausmacht. Also woraus besteht eine Person? Aus Elementen, von Sinneskontakten, damit zusammenhängend 18 Arten geistigen Elaborierens, so habe ich das übersetzt, das ist für die, die schon ein bisschen mit Pali beschäftigen, wie Mano und Vichara zusammen, also Vitaka, Vichara kennt ihr vielleicht, von, ja, auch die Vertiefungsfaktoren, die uns auch eben im Nicht-Vertiefungskontext immer wieder begegnen, Vitaka und Vichara, das anfängliche Denken und dann das kontinuierliche, gedankliche sich beschäftigen mit etwas. Ne? Und das ist es hier eben auch, wenn der Geist sich kontinuierlich etwas weiter verarbeitet, wo er einen Impuls dafür bekommen hat. Und dann zusätzlich zu dieser Analyse, was eine Person ausmacht, bekommen wir noch eine Schilderung von vier Grundlagen, so hat das Metico übersetzt. Aditana heißt im normalen Kontext eigentlich auch die ein Entschluss, ein grundlegender Entschluss, könnten wir vielleicht sagen, ein Standpunkt, so etwas, was wir mit unserer Willenskraft und mit unserer Einsicht, eine gewisse Sichtweise, die wir etabliert haben und auf die wir uns dann auch verlassen können. Mit der schönen Ankündigung, dass wenn wir auf diesen vier Entschlüssen, auf diesen vier Standpunkten zu stehen kommen, die Ströme der Einbildung uns nicht mehr mitreißen. Und wenn die Ströme der Einbildung uns nicht mehr mitreißen, dann wird man ein gestillt Friedlicher genannt, ein Muni Santo, also ein Muni, ein Gestillter, der in Frieden ist. Dazu werden wir aber später mehr erfahren. Das beschreibt ja im Prinzip das Resultat der Praxis, mit der wir uns beschäftigen wollen. Wir haben die sechs Elemente erwähnt. Die vier davon sind ja das Thema der Feuer und Wind oder Luft. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Und dann haben wir in diesem Kontext noch das Raumelement. Und das sechste ist das Bewusstseinselement dazu. Das wird auch so, dass also die ersten fünf davon und die Meditation, darüber wird das Thema heute sein. Und nur zur Vollständigkeit, die sechs Gebiete, sechs Kontaktgebiete, die sind, denke ich, bekannt. Augenkontakt, Ohrenkontakt, Nasen, Zungen, Körper und Geist oder Denkorgankontakt. Und aus diesen heraus entwickeln sich dann die 18 Arten des geistigen Elaborierens, und zwar indem wir den jeweiligen Sinneskontakt, zum Beispiel der übers Auge entsteht, dann so analysieren, so auswerten, dass dadurch eine erfreute oder eine unerfreute oder auch eine gleichgültige geistige Haltung entsteht. Also die normale, ohne Achtsamkeit von selber passierende Reaktionen auf angenehmes, unangenehmes und neutrales Gefühl oder Empfindung, wie ich immer eigentlich lieber sage. Zu diesen vier Standpunkten gibt es noch kurz zu sagen, zu diesen vier, Aussichtspunkten, die wir uns erarbeiten können. Das sind die Weisheit, die Wahrhaftigkeit, das Verzichten und der Frieden. Und wir werden uns heute mit dem ersten hier beschäftigen, mit der Weisheit. Und von der sagt der Buddha, dass sie nicht vernachlässigt werden soll. Also, dass wir da unermüdlich eine Möglichkeit haben, uns zu üben, um die Weisheit in uns zu stärken und wachsen zu lassen. Und wir steigen da jetzt in die Lehre ein, wo der Buddha sich selbst diese rhetorische Frage stellt. Wie soll Weisheit nicht vernachlässigt werden? Und erwähnt dann die sechs Elemente noch einmal, Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum und Bewusstsein und fängt an, sie zu definieren und uns eine Meditationsanleitung dazu zu vermitteln. Und ich werde es jetzt einmal anhand des Erdelementes mit euch besprechen, was ich da sowohl theoretisch als auch praktisch, also ich habe mit diesen Anweisungen wirklich auch schon viel geübt und eben das deswegen auch mir gedacht, dass das für euch vielleicht auch mal was Spannendes ist, weil es vielleicht auch nochmal ein paar andere Schwerpunkte setzt, natürlich im Prinzip immer wieder auf das gleiche Grundmuster, dass wir Dinge verstehen, wie sie sind und dann eben mit wachsender Weisheit uns immer weniger mit Dingen identifizieren, die eigentlich kein Selbst darstellen und dadurch mehr und mehr Freiheit gewinnen. Also, was ist das Erdelement? Also auf die Frage, wie vernachlässigt man die Weisheit nicht, gibt der Buddha nicht sofort eine Antwort, sondern sagt einmal, es gibt diese sechs Elemente. Und dann das erste dieser sechs, das Erdelement. Was ist das Erdelement? Das Erdelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Erdelement? Das immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen fest verfestigt und Objekt der Anhaftung ist. Also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Magen, Kot oder was sonst noch inneren im Selbst ist kleingeschrieben, zu einem selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist. Dies nennt man das innere Erdelement. Sowohl das innere Erdelement als auch das äußere Erdelement sind einfach nur Erdelemente. Vielleicht hake ich da schon mal ein. Da gibt es ein paar beachtenswerte Punkte, gerade die von euch, die sich auch mit mir gemeinsam mit den fünf Daseinsgruppen beschäftigt haben. Sind dann natürlich sofort an die erste Daseinsgruppe der Körperlichkeit erinnert, wenn es um die vier Elemente geht. Und hier in der Praxis haben wir vielleicht einen nicht zu vernachlässigenden Unterschied. Und nach meiner Meinung nach ist das die Daseinsgruppe Körperlichkeit das, was wir direkt erleben an Materialität. Und hier hören wir vom Buddha aber durchaus sehr physische Beschreibungen des inneren Erdelements. Das heißt, das Erdelement in unserer Praxis, wie wir sie hier machen, beschränkt sich nicht allein nur auf das, was wir unmittelbar an festen Dingen in unserem Körper erleben. Natürlich gehört das auch dazu, aber es ist nicht ausschließlich nur das. Aber das ist auch das Interessante an dieser Praxis, dass wir das sowohl auf die, ja, denke ich, weiter verbreitete Art der Achtsamkeit, wo wir direkt intuitiv etwas beobachten, so das, was passiert, einfach dem zuschauen und dann unsere Schlüsse ziehen. Und diesen Ansatz können wir hier kombinieren oder vielleicht auch sogar komplettieren mit dem Ansatz einer Kontemplation, wo wir intellektuell, gedanklich gewisse Sachverhalte einfach vor Augen führen. Also unseren Wahrnehmungsapparat verwenden, um da für unsere Meditation sinnvolle Effekte zu erzielen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Buddha hier das innere Erdelement definiert, aber zu dem äußeren Erdelement gar nicht viel sagt. Das scheint wohl zur Zeit des Buddha nicht notwendig gewesen zu sein, das noch einmal explizit zu definieren. Ich würde dazu gerne nur ganz kurz sagen, dass das einfach die Naturwissenschaft zur Zeit des Buddha einfach hier zum Ausdruck kommt. Das war der Stand der Naturwissenschaft, wie wir sie damals hatten, dass die Menschen sich das physische Universum eben so erklärt haben, dass es aus diesen Elementen Erde, Wasser, Feuer und dem Raum besteht. Im Prinzip nach wie vor, selbst nach 2.500 Jahren, ist das ein System, das funktioniert. Weil wenn wir uns das anschauen, jetzt im Kontext, der für uns in unserer Meditation relevant ist, besteht der Körper und auch unser Erleben natürlich im Zusammenhang mit diesem Körper immer aus diesen fünf, wenn ich jetzt mal die ersten fünf dieser sechs Elemente bespreche, aus diesen fünf Elementen. Also das, wenn wir uns überlegen, woraus der Körper besteht, besteht er immer aus dem, was wir seit Jahren, Jahrzehnten an Nahrung, an Getränken zu uns nehmen, an der Atem, den wir immer wieder einatmen müssen. Das sind im Prinzip die Schleusen, über die wir tatsächlich diese Elemente in den Körper immer wieder hineinführen. Und dann natürlich beim Ausatmen ganz unmittelbar auch immer wieder ausführen müssten. Und auch die anderen Elemente werden immer wieder eben auch den Körper verlassen. Also den Körper als eine Drehscheibe der vier Elemente, wo die vier Elemente da so durchwandern, zu sehen, das ist hier auch impliziert. Und eben auch durch diesen durch diese Gegenüberstellung von innerem und äußerem Erdelement, das finde ich sehr prägnant. Das werden wir auch in der Meditation noch uns zugute machen. Ich lese mal ein bisschen weiter vor. Also sowohl das innere als auch das äußere Erdelement sind einfach nur Erdelement. Zwischen diesen beiden Arten Erdelement besteht kein eigentlicher Unterschied. Außer dass wir das eine eben mit unserem Bewusstsein empfinden können und das andere nicht. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Und dann haben wir hier in unserer klassischen Übersetzung, dies ist nicht mein, das bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst. Ich würde da eine andere Übersetzung vorschlagen. Ganz wörtlich müssen wir eigentlich hier trifft's und dann bin Doppelpunkt, das ist meins, das bin ich, das ist mein Selbst, Klammer zu, nicht zu. Also das ist mein trifft nicht zu, das bin ich trifft nicht zu, das ist mein Selbst trifft nicht zu. Und das hat eine bisschen andere Bedeutung, also sagen, das gehört nicht mir, das bin nicht ich, weil das finde ich zumindest, der Satz, das bin ich nicht, immer noch impliziert, dass ich dann vielleicht was anderes bin. Meine Kurzfassung wäre dann einfach zu sagen, kein mein, kein ich, kein selbst. Und das ist unsere, unser Meditations-Reflexionsmotto, das wir da mitnehmen können. Also sowohl vom inneren als auch vom äußeren Erdelement dieses Verständnis aufzubauen, kein Mein, kein Ich, kein Selbst. Und wir werden dann in der konkreten Meditation und auch in der Übung, die ich euch für den Alltag bis morgen, wo wir dann weiter die Praxis besprechen, nahelegen werde, werden wir versuchen, mit dem äußeren Erdelement zu beginnen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass diese Einsicht kein Mein, kein Ich, kein Selbst mit dem äußeren Erdelement wesentlich einfacher ist. Ne? Wenn ihr euch als äußeres Erdelement zum Beispiel jetzt den Fußboden anschaut, der vor euch sich ja mit Sicherheit zeigt, oder wenn ihr dann vielleicht noch rausgeht und spazieren geht und irgendwo auf einem Feldweg die Erde seht oder im Park irgendwo, dann ist das wirklich so das ganz unmittelbare Erdelement. Aber im Prinzip alles, was eben, wie der Buddha hier schön so schön auch vom inneren Erdelement sagt, alles, was Festigkeit aufweist, können wir dem Erdelement zuweisen, sowohl in unserem Körper als auch außerhalb. Ja, und nachdem wir das mit dem äußeren Erdelement einmal ganz unverfänglich geübt haben, diese Wahrnehmung, kein Mein, kein Ich, kein Selbst, dann fangen wir an, das auch auf das innere Erdelement zu übertragen. Da kann es uns dabei helfen, dass wir kontemplieren, wie das Äußere zum inneren Erdelement wird, wie das Innere wieder zum Äußeren wird. Ich weiß nicht, ob ihr heute noch ein Abendessen für euch habt oder morgen zum Frühstück. Könnt ihr euch da mal dran erinnern? Na, wenn ihr ein Stück Brot in der Hand habt, versucht dann mal da drin das Erdelement zu sehen. Und dann zu sehen, ja, verändert sich eigentlich was an diesem Erdelement, wenn es vom Äußeren zum inneren Erdelement wird. Und irgendwann, ein bisschen später, wird das innere Erdelement dann wieder zum Äußeren. Jetzt noch eine Nebenbemerkung, bevor wir hier das Erdelement abschließen. Natürlich ist in einer Scheibe Brot nicht nur das Erdelement zu finden. Wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken, vielleicht auch unsere Intelligenz, unser Vorstellungsvermögen mitverwenden, dann können wir alle Elemente in diesem Stück Brot wiederentdecken. Ja, dass da Wasserelement drin ist, ist ja sowieso ganz offensichtlich. Aber auch das Hitzeelement oder die Energie, die von dem größten Hitzeelement Beiträger in unserer Lebenswelt, und zwar der Sonne, eben auch vielleicht auf die Getreidepflanze übertragen hat und dadurch in der Getreidepflanze ein Stoffwechsel stattgefunden hat, der uns dann eben auch dieses Brot essen lässt, um uns zu ernähren. Und auch Luft- oder Windelement ist natürlich in diesem Brot zu finden. Das nur so nebenbei. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Praxis des Erdelements, das wir gerade besprochen haben. Also mit angemessener Weisheit soll der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Kein Mein, kein Ich, kein Selbst ist in diesem äußeren und inneren Erdelement zu finden. Und wenn wir es mit angemessener Weise der Wirklichkeit entsprechend so sehen, dann entsteht dieses Erdelement gegenüber nie wieder. Oder der Bhante Metiko übersetzt das mit Ernüchterung. Vielleicht ein Wort, das wir uns noch ein bisschen unter die Lupe legen können. Nibbida ist im Prinzip beschreibt das einen Zustand, wo das den Genuss oder das Vergnügen finden an etwas zu einem Ende kommt. Also so ist dieses Wort auch aufgebaut. Nie ist immer das Ende von etwas, das Gegenteil von etwas. Und dieses Bida, von nie Bida, das kommt ursprünglich von dem Wort für genießen oder eben sich daran ergötzen. Da könnte man vielleicht auch sagen, Übersättigung. Vielleicht fallen euch auch Beispiele ein aus eurem Alltag, wo man vielleicht eine Zeit lang irgendetwas für besonders genüsslich hält und nach einer Zeit interessiert einen das gar nicht. Also, jetzt, wenn ich ein Beispiel nennen sollte, zum Beispiel mit Fleisch essen. Ich bin jetzt so lange Vegetarier. Also für mich wäre das gar keine Versuchung, wenn jetzt jemand ein fettes, gebratenes Schnitzel vor mich hinlegt. Da würde kein Verlangen entstehen, sondern eher sowas wie Überdruss oder so. Das reizt mich nicht. Ja? Da habe ich kein Problem damit, in Versuchung zu gelangen. Und so ein bisschen so ein ähnlicher Zustand kann entstehen dem Erdelement gegenüber, beziehungsweise eigentlich ist es ja dieser Identifikation mit dem Erdelement gegenüber, wenn wir zu sehen beginnen, dass das Erdelement uns gar nicht gehört. Das ist was, was da durchrutscht und womit wir aber trotzdem den ganzen Tag beschäftigt sind. Ja, also von früh bis spät sind wir eigentlich damit beschäftigt, irgendwie diese vier Elemente, diese fünf Elemente in Balance zu halten. Und ein ewiges Drama, diese Elemente in einem Zustand zu halten, der uns noch irgendwie gesund am Leben erhält. Und wenn wir mit angemessener Weisheit das Erdelement sehen, wie es wirklich ist, und dann Ernüchterung einsetzt, dann entsteht Leidenschaftslosigkeit, also Viraga ist das Wort hier. Und man könnte auch sagen, das Verblassen durch Leidenschaftslosigkeit. Dieses Viraga hat ja zwei verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten, die aber ganz unmittelbar miteinander verbunden sind. Also wenn wir die Leidenschaft für etwas verlieren, dann verblasst dieses Etwas auch, weil unsere Aufmerksamkeit sich nicht mehr so intensiv daran klammert. Und dann kann dieses Etwas auch als Bestandteil unseres Erlebens mehr und mehr in den Hintergrund treten. Ja, ganz Ähnliches sagt der Buddha jetzt über die anderen Elemente. Das ist, denke ich, relativ offensichtlich, das Wasser, was das innere Wasserelement sein könnte, aus alle nur möglichen Körperflüssigkeiten, die wir uns vorstellen können. Und eben auch sonst alles, was mit Wasser zu tun hat, wässrig ist, sich wässrig anfühlt natürlich auch. Also wie gesagt, wir haben ja hier beide Möglichkeiten, die des gedanklichen Kontemplierens als auch die des unmittelbaren Erlebens. Das ist sogar ein Vorzug dieser alten Naturwissenschaft unserer modernen gegenüber, weil wir können nicht wie viel sind es, weiß Gott, 90 plus oder weiß Gott, wie viele chemischen Elemente, die können wir nicht alle in unserem Körper spüren. Ja? Jetzt, wenn ich eine Meditation anleiten würde, erstens würde die ziemlich lang dauern, wenn ich die alle durchdeklinieren müsste. Und zweitens wäre der ziemlich auf verlorenen Posten, wenn ich sage, jetzt spürt bitte alle mal den Stickstoff in eurem Körper oder den Wasserstoff. Ja, da würde man nicht so viel damit anfangen können. Aber diese vier Elemente können wir eben auch im direkten Erleben nachempfinden. Und auf beides richtet sich dann auch beim Wasserelement wieder dieselbe Formel, kein Mein, kein Ich, kein Selbst. Dem äußeren Wasserelement ist es natürlich wieder einfacher. Und macht euch auch im Alltag Woche ruhiger auf die Suche und schaut da mal, wo das äußere Wasserelement, immer wenn man das begegnet, aha, genau, da ist es wieder. Und dieses äußere Wasserelement, dass das nicht ich bin, dass das nicht mein Selbst ist, das ist ja eigentlich sehr offensichtlich. Und da können wir dann quasi das so zurück hineinziehen in die Kontemplation über das innere Wasserelement. Feuerelement ist alles, was im Inneren sich an Hitze, an Energieumwandlung zeigt, ne, das Verdauen zum Beispiel oder der ganze Stoffwechsel. Beim Wind- oder Luftelement werden hier auch aufsteigende, absteigende Winde, also Winde im wahrsten Sinne durch den Verdauungstrakt entstehend, aber auch alles, was mit Bewegung zu tun hat. Also wir haben, wie gesagt, vom Buddha gerade gelernt, dass wir die fünf Elemente sind ja eigentlich Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum in unserer Meditation betrachten sollen. Und zwar jeweils die Tatsache, dass es, ich nehme jetzt mal das Erdelement wieder als Beispiel, dass es davon ein Inneres und ein Äußeres gibt. Und wir uns bewusst machen, dass sowohl das Innere als auch das Äußere eigentlich nur das gleiche Erdelement ist. Und dass wir da die Wahrnehmung, dass das kein Mein, kein Ich und kein Selbst beinhaltet, in uns kultivieren können. Und ich sage noch ganz schnell eben zum Windelement, dass zum inneren Wind oder inneren Luftelement, also Luft, Wind ist ja auch nichts anderes als Luft, die sich bewegt, dass dieses, ups, da rasselt er. Hallo. Schön, dass du mitmachst. Allerdings stumm geschalten. Ah, das Windelement. Ne? Das interessanterweise zur Zeit des Buddha auch mit Bewegung in Verbindung gebracht wurde. Das hat was mit, auch wieder mit der Naturwissenschaft zu tun. Wenn man einen Leichnam obduziert, dann ist vom Blut, also man hat das Blutkreislaufsystem zur Zeit des Buddha noch nicht verstanden gehabt. Und bei einer Leiche ist dann eben, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, entweder die Venen oder die Arterien sind dann blutleer, also nur leere Kanäle. Und man hat sich das damals so vorgestellt, dass das wie ein pneumatisches, wie eine pneumatische Maschine ist, wo eben mit Druckluft die Bewegung in unseren Gliedern erzeugt wird. Ja, weil man eben über Muskeln und Blutkreislauf noch nicht viel verstanden hatte. Darum heißt es eben auch die Winde, die durch die Glieder verlaufen und die Glieder bewegen. Das soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Wir können uns, denke ich, alle gut vorstellen, wie auch die Luft und alles Gasförmige einen ganz wichtigen Anteil auch im Inneren unseres Körpers hat und da seine Aufgaben erfüllt und seine Schwerpunkt. Noch schnell, ist auch ganz spannend. Der Buddha, um das innere Raumelement zu definieren, beschreibt er hier verschiedene Hohlräume des Körpers. Oder ist das hier überhaupt? An manchen Stellen ist es auf jeden Fall. Ja, die Mundöffnung, die Nasenlöcher. Und das sind jetzt nur auch wieder so Beispiele für das Raumelement. Und im Prinzip können wir uns darunter vorstellen, das ist immer der Raum, der mit den anderen vier Elementen eben gefüllt ist auf verschiedene Art und Weise. Das Raumelement als quasi der Raum, den die vier Elemente einnehmen. Und das können wir eben auch kontemplieren, indem wir uns vergegenwärtigen, dass auch dieser Raum sich ja verändert. Ne? Wenn ich mit dem Alter irgendwie Falten bekomme oder vielleicht Bauch zu wachsen beginnt, den Männern ist es eher Bauch, der wächst, und, dass man dann eben der Raum, den die vier Elemente des Körpers ausfüllen, sich verändert. Ja, also was der äußere Raum ist, ist da auch wieder ganz klar, denke ich. Und den inneren Raum können wir uns eben so vorstellen, als diese Portion Raum, die vier Elemente, die unseren Körper ausmachen, eben beanspruchen. Und von all diesen Elementen, wie gesagt, kein Mein, kein Ich, kein Selbst, sowohl Äußeres als auch Inneres. Na gut, dann würde ich sagen, bevor ich mich wieder verplaudere, fangen wir an mit einer entsprechenden Meditation zu diesen Elementen und schauen mal, was wir damit jetzt praktisch anfangen können.